Und gestern kriegst du dann Durst, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 104. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein, wobei der eine jeweils nicht weiß, was die andere mitgebracht hat oder umgekehrt. Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche im Glas gehabt haben?
Yes, wir waren im Elsass beim Pierre Frick. Und die wären nie draufgekommen, aber es war Riesling. Marne-et-Lös,
genau.
Das ist das ganze Ding. 2020. Sehr, sehr schön. War wirklich kein klassischer Riesling. So viel kann man dazu sagen. Es hat ein bisschen Mazeration gehabt. Sehr, sehr schön, aber insgesamt halt richtig geil.
Eine sehr spezifische Stilistik für ganz Pierre was eigenes, Frick. Ganz ja. Typisch, aber cool. Halt ganz untypisch für alles andere.
Ja, ich werde nicht ins Elsass kommen, ich werde nicht auf Riesling kommen, aber wieder was dazugelernt.
Jetzt.
So.
Und ich habe jetzt hier vor mir stehen einen Rotwein.
Genau, diese Woche rot. Weil wir haben letzte Woche schon gesagt, wir wechseln immer brav ein bisschen ab.
Wunderbar.
Ich versuche das weiterzuziehen und habe mal was Rotes hier
perfekt
für dich mitgebracht.
Na gut.
Bitte beginnen Sie mit Ihrer Verkostung.
Sie haben 5 Minuten Zeit. Wasser läutet. Na,
30 Sekunden maximal.
Also. Na, das ist eh noch nie ausgegangen mit meinen 30 Sekunden da. Also, wunderschönes rotes Ding. Schaut jetzt auf den ersten Blick sehr klar aus. Ich schaue mir das gerade an, so vor einem weißen Ding da. Und es schaut, also man kann durchschauen. Es ist so ein schönes, das Rubinrot. Es ist, geht nicht ins Braune, es geht eher ins Violette.
Ja, voll, ich wollte gerade sagen.
Ich kann nicht nur erzählen drüber. Fesches.
Ja,
schönes.
Intensives Rot, trotzdem.
Trotzdem sehe ich bis am Boden.
Nicht ganz dunkel, sehe ich bis am Boden.
Ja.
Es hat ein bisschen mehr violette Geschichten als, ja, als.
Auf Deutsch schaut nicht alt aus.
Korrekt.
Wäre es alt, würde es das sehr gut verbergen.
Mhm.
So, na gut. Gut, das hat mich jetzt nicht aus dem Glas angeschrien und trotzdem passiert sehr, sehr viel in der Nase.
Mhm. Das ist ja schon grundsätzlich einmal was Positives.
Absolut. Okay. Ich kann da in diesen Schichten, was gerade in meinem Hirn passiert ist, erzählen.
Bitte.
Was ich in diesem Wein vorgefunden habe.
Mhm.
Also das allererste, was ich ganz oben gehabt habe, tatsächlich ist sowas ganz leicht Laktisches. Mhm. Das war wirklich ganz oben drauf.
Bin ich bei dir. Mhm.
Und das treibt mich natürlich dann wieder in so eine Campino-Richtung, weil es ist ganz zart. Es ist nichts Intensives.
Mhm.
Und dieses Laktische gepaart dann, also das geht für mich immer in einer von zwei Richtungen. Diesmal ist es gar nicht so, das ist Campino-artiges, sondern es ist tatsächlich eher Waldbeer plus Joghurt.
Ja, ja. Da bin ich sehr, sehr bei dir.
Also wirklich Waldbeeren, also relativ dunkel tatsächlich. Mhm. Bin ich gar nicht bei irgendwas Erdbeerigen oder sowas in der Richtung?
Nein, eben auch nicht. Ich bin auch, meine Notizen gingen auch sehr in dieses Waldbeer, verschiedene Beeren.
Ja, so ein bisschen Potpourri. Mhm. Es ist weder jetzt irgendwie hart Cassis, noch hart irgendwas anderes, vielleicht ein bisschen was Brombeeriges. Also es ist gefühlt gar nicht hell. So. Jetzt habe ich gesagt, du bist nicht Cassis, riech ein bisschen Cassis. Anyways, es ist ein Potpourri.
Nein, es sind alle Sachen, die man versucht, da auszuschließen von den Beeren, sind immer wieder da.
Ja, genau. Aber ja, das sind einmal so diese ersten Layers. Mhm. Und wenn man dann drunter geht, ist so eine ganz tiefe, erdige Würzigkeit da.
Mhm.
Aber die ist relativ verhalten. Die ist wirklich unter diesem schönen Layer aus Beeren.
Ja. Das Bärige ist ja insgesamt, finde ich einmal, mehr das Hauptthema als wie dieses Würzige. Das kommt so ein bisschen dazu.
Aber das ist da drunter.
Genau.
So. Und das aber relativ dunkelwürzig irgendwie so. Ja. Also nichts, was jetzt irgendwie an Kräutern rausstechen würde, meiner Meinung nach. Gut, und ansonsten?
Ich finde es ein bisschen was Florales ist auch noch da.
Ja, aber das ist nicht so arg, finde ich.
Nein, aber es ist ein bisschen.
Ja, aber das passt schon, ja.
Ein bisschen dazu.
Gut, ich nehme mal einen Schluck, glaube ich.
Ja, ja.
Cool. Ah, du hast mir einen sehr, sehr kalt eingeschenkt da.
Ja, es muss ich vielleicht auch anmerken. Kann ein bisschen mehr Temperatur bekommen.
Okay, ich nehme jetzt trotzdem mal einen Schluck.
Ja, ja, nehmen wir mal den ersten
Schluck. Schauen wir uns das über die Zeit
hinweg an. Das grundsätzlich vertraut das ein bisschen kühler, finde ich.
Okay, aber es sollte nicht so kalt sein.
Nein, es kann ein bisschen wärmer noch werden.
Hat da schreit er nicht.
Mm-mm.
Relativ zurückhaltend insgesamt. Er hat, wie schon zu erwarten, mal am Anfang so ein bisschen diese laktischen Töne wieder drinnen gehabt. Das Bärige, das Fruchtige ist ganz zart.
Hm.
Das ist ganz zurückhaltend, finde ich. Und dann ganz am Schluss habe ich gar nichts, ich meine, so ein bisschen Würzigkeit habe ich schon drinnen. Aber also da unten nur für mich habe ich sowas Richtung Eisen fast. Wir haben da insgesamt am Gaumen sehr leicht, sehr tänzelnd, sehr, 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 sehr elegant. Tanningerüst vorhanden, Tanningerüst aber nicht super intensiv.
Voll.
Und Säure haben wir, wie schon gesagt. Und es gliedert sich insgesamt alles so ein bisschen in dieses, es ist alles sehr elegant, es ist alles sehr leichtfüßig gefühlt, es ist alles, also es darf ruhig kühler sein, offensichtlich.
Ja, ja, voll. Das braucht keine 16 Grad oder sonst was.
Ich bin am Gaumen, also so ein bisschen was Zwetschgiges, also Pflaumiges, zusätzlich zu diesen Beerentönen.
Ich finde fast Kirsche tatsächlich.
gerne eine Kirsche. Es ist irgendwas aber Dunkleres,
so dunkle, auf jeden Fall. Dunkle Kirschen. Ja. Halt, ja.
Aber es ist nicht so super intensiv kitschige Kirsche oder sowas in Richtung.
Nein, kitschig nicht. Ist nicht, aber es ist schon Frucht.
Mhm. Aber wie schon gesagt, für mich auch so ein bisschen Richtung Zwetschgen fast da. Mhm. Also so ein bisschen dieses Dunklere halt einfach.
Ja, rein. Ja, voll.
Und alles sehr frisch. Alles wirklich frische Frucht. Nichts, was irgendwie jetzt ganz stark Richtung Marmelade oder so.
Nein, finde ich auch überhaupt nicht.
Alles sehr fresh insgesamt. Mhm. Passt auch zum Wein dazu. Ja. Du hast da am Gaumen, wie schon gesagt, dieses Laktische, das spürst schon ordentlich. Mhm. Du hast, ja, wie schon gesagt, strukturell alles relativ easy going. Mhm. Gefühlt will es auch eher ein, naja, es muss gar kein easy drinking Wein sein, es passiert schon einiges da drinnen. Aber es ist halt insgesamt schon... Ja, aber es will schon
Trinkfluss haben.
Ganz genau. Ja. Was das dafür gemacht ist, dass du durchaus mehr als ein Glas trinken kannst, zumindest fühlt sich so an. Du wirst auf jeden Fall mehr als ein Glas davon trinken.
Jo.
Approved.
Ja, du kannst leicht. Die Flaschen ist schnell leer, keine Sorge.
Wunderbar. Ja, und ansonsten strukturell. Es bleibt schon ein bisschen was, aber es ist jetzt kein ewig langer Abgang in dem Sinne.
Hm. Was ich halt geil finde, ist halt, dass diese Frucht immer noch bleibt.
Ja, ganz genau. Alles andere ist eh nicht mehr wirklich vorhanden. Aber da bin ich bei der Frucht eher Richtung was Zwetschgigen, was mir da bleibt. Also es ist nicht irgendwie kirschig oder so. Oder auch nichts arg Bäriges, nichts arg Kassistiges oder sowas in der Richtung, sondern es ist eher so dieses dunkle Frucht, was mir da bleibt. Wobei, wie gesagt, Weichsel kann ich gerne da reinschmeißen in den Mix.
Voll, aber ich finde, hinten wird es auch ein bisschen dunklere Frucht insgesamt. Am Anfang am Gaumen, wenn sich das so ein bisschen ausbreitet, ist das viel mehr, finde ich, Kirschsaft quasi.
Und hinten hast du Dörrpflaumen, Dörrzwetschgen.
Hinten wird es ein bisschen mehr dieses, ja, von mir aus leicht Gedörrte mit dieser Würze gemeinsam.
Aber es ist alles insgesamt trotzdem kühl.
Ja.
Und nicht nur, weil der Wein kühl ist.
Nein, es ist alles insgesamt kühl, ja. Ist soweit korrekt.
Es hat so ein bisschen was auch... Ich rieche jetzt gerade nochmal rein und versuche meine Würze da zu definieren. Es hat schon noch so ein bisschen was Reduktives. So ein bisschen was Richtung...
Reduktiv findest?
Also weiß nicht. Von mir aus nicht reduktiv, sondern Richtung so... Aber Gurkenglas gewürzen. So ein bisschen was Würziges halt einfach rein.
Ja, ich bin fast mehr in Richtung...
Das
ja.
ist für mich irgendwas Eingelegtes. Auch die Oliven gingen für mich in, so, in dieses...
Ja, irgend so was, so eine dunkle Gewürzrichtung, ja. Also ich kann auch sagen, was andere Noten oder andere Aufzeichnungen dazu sagen.
Schau mal, was du dazu sagst.
Ich sag dir, was ich dazu sage, ich bin eher in Richtung so ein bisschen was Pfeffriges wieder, ein bisschen was Dunkelwürziges.
Pfeffer, okay, ja. Dunkelwürzig auf jeden Fall, wie schon vorher gesagt.
Oliven, weiß ich nicht, geht sich nicht ganz aus, finde ich.
Es ist irgendwie, es hat irgendwie so eine Tonalität, dass ich im Kopf habe, wenn ich an irgendwas Eingelegtes denke, komme da nicht hin.
Ja, da, was ich da sagen kann, was sonst noch so gibt anzubieten ist, was ich aber überhaupt nicht habe, ist so Kaffee, Kakao, das habe ich überhaupt nicht.
0%.
Das finde ich gar nicht.
Im Abgang vielleicht ein bisschen.
Ja, aber das geht jetzt da...
Mit dieser Dörrpflaume gemeinsam.
Geht jetzt da in der Nase darum.
Nein,
in der Nase da finde ich es nicht. Im Abgang kann ich gern mit so ein bisschen diesem leichten... Ja, so leichtes Espresso-Kaffee-Dings kannst du schon geben, aber...
In der Nase habe ich das jetzt aktuell
nicht. Nase habe ich es auch nicht. Nein. Sonst Würze schwierig.
Gell?
Weil ich finde halt, du hast eben dieses so ein bisschen laktische Thema, dann hast du viel von diesem fruchtigen Ding, dann hast du so ein bisschen was Florales dazu. Und diese Würze tut mir auch schwer, das einzuordnen.
Ich versuche das jetzt auch schon so ein bisschen einzuordnen, in welche Rebsortenrichtung ich gehen würde, und tut mir sehr, sehr schwer.
Mhm.
Weil dieser laktische Ton sehr stark drüber liegt, das ist halt Ausbau, nicht Rebsorten. Aber insgesamt halt irgendwas Leichteres, ne? Also irgendwas sehr Leichtfüßiges, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es aus einem eher kühleren Eck kommt, weil ansonsten tust du wahrscheinlich sehr schwer, das zu machen. Weil es ist ja nicht grün. Es ist 0% jetzt irgendwie grün am Gaumen oder sowas in der Richtung. So, dass ich sagen würde, das ist einfach sehr früh geerntet und es war heiß.
Nein.
Sondern es ist gefühlt halt irgendwo, wo es nicht ultra heiß ist, sondern normales bis kühles Klima.
Mhm.
Und vielleicht dann nicht unbedingt spät geerntet. Es hat schon so, fruchttechnisch ist es nicht unreif oder sowas in der Richtung. Das ist gar nicht. Keine übergrünen Töne zumindest.
Ja, ganz leicht finde ich es da.
Ja, aber nicht
also überall. Also am Gaumen, ich habe es schon aufgeschrieben, so ganz am Anfang
kommt das Tannin höchstens
ein bisschen so eine grüne Frische da mit. Aber dann... Aber
null in der Nase.
In der Nase null. Und am Gaumen ist dann einfach gescheit saftig, schön diese Frucht.
Ja.
Und dann ohne aber
zu intensiv halt zu sein. Genau.
Oh, sehr voll.
Aber es ist gefühlt nicht dieses unreife Thema da, das man halt manchmal
hat. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht, weil das stört mich sonst auch schnell mal.
Ja, ganz genau.
Aber so. Finde ich gar nicht.
Nein. Wirkt, als hätten wir es noch ein bisschen hängen lassen müssen.
Nein, das ist schon da, wo es sein soll. Das passt schon.
Das hat schon eine Struktur. Es ist nicht überhaupt gar kein Tannin da. Aber... Wo tue ich hin, mein Freund?
Hat's, ja, die Struktur, die hat's.
Ja, eben.
Aber halt nicht so, dass die irgendwie zusammenhaut, sondern dadurch, dass da so viel Frucht da ist und so, es gliedert sich schön ein.
Schwierig einzuteilen in irgendeiner Rebsorte. Ich überlege, ob es irgendwas sein kann, was ich halt im Normalfall nicht so im Glasl habe. Ansonsten für so Pinot und so weiter, alleine von dem Aussehen her quasi, fällt mir so ein bisschen diese richtige Waldwürze. Pinot hat ganz gerne mal einfach dieses Waldwürzige drunter.
Korrekt.
Das halt einfach so ein bisschen stärker da liegt. Plus ganz gerne mal ein bisschen mehr Tannin als das jetzt. Wobei, das kann in beide Richtungen.
Das kann in viele Richtungen gehen.
Aber ja,
ansonsten. Aber es ist kein Pinot.
Ja, aber es war so von der Farbe her das erste, wo ich halt hingegangen war, wenn es nicht überhaupt keine Waldwürze und so weiter hätte. Mhm. Ansonsten kommt es drauf an, wo wir sind, so ein bisschen. Sind wir in Österreich, so könnten wir dann durchaus in, St. Laurent-Richtungen gehen oder sowas in Richtung. Ansonsten.
Ich verstehe, aber nein.
Ja, war das so die klassische Schlussfolgerung für Österreich. Es ist Capino, es ist aber relativ leichtfüßig. Wir haben so ein bisschen dunkle Beeren drinnen. Die Würzigkeit ist ominös. Das ist so meine St. Laurent-Checkliste hier.
Und wir sind aber nicht in Österreich.
Ah ja, gut. Dann ist es natürlich eine unglaublich leichte Sache für mich da jetzt zu lösen.
Ja, es ist eine Sache, die ist für dich grundsätzlich unlösbar.
Ja, das finde ich super. Sehr angenehm, danke dir. Mhm. Magst du mir Tipps geben? Ich würde gerne ein bisschen weiterraten, das ist immer lustig.
Ich gebe dir mal Tipps.
Bitte.
Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass ich sage, du hast diese Rebsorte noch nie im Glas gehabt.
Na, gratuliere. Mhm. Gut, Kollege. Mhm. Wir sind trotzdem in einem kühleren Gebiet, ne?
Ja, da werden sich die Meinungen dann eher scheiden, sage ich mal. Gebiet ist nicht kühl.
Gebiet ist nicht kühl?
Gebiet ist nicht kühl.
Das heißt, wir haben eine ominöse Rebsorte aus einem nicht kühlen Gebiet, das so tut, das war so kühle Rebsorten. Kühle Rebsorten. Ein kühles Gebiet und ein... Mhm. Wo pflanze ich die dann hin, mein Freund? Aber gut, wenn ich sowieso nicht weiß, was es ist. Ich hätte es irgendwo in kühlere Ecken hingestückt.
Ja,
sind wir überhaupt in der alten Welt? Das ist meine nächste Frage.
Ja, wir sind in der alten Welt, ja.
Okay. Aber in einem nicht kühlen Gebiet. Ah, na. Ich meine, wenn du sagst, halt nicht kühles Gebiet, aber der Wein wirkt, als ob er halbwegs kühl wäre, dann denke ich natürlich immer an Nordspanien. Mhm. Weil das ist so der Klassiker, den wir besonders gerne mögen. Mhm. Und ansonsten, puh.
Das ist jetzt nicht ganz falsch.
Schön.
Aber es ist nicht Nordspanien.
Naja, es ist Südfrankreich.
Nein, es ist auch nicht Südfrankreich. Es war ist das andere, was richtig klar war.
Das Spanien war richtig, wirklich.
Spanien
ist aber
richtig.
Es ist nicht Nordspanien.
Nein.
Sind wir in Andalusien oder was? Wo sind wir unterwegs in Spanien, wenn es nicht Nordspanien ist?
Wir sind auf einer Insel.
Ach, das ist wirklich nicht... Teneriffa.
Nein.
Nein, wo sonst?
Nice try.
Was macht denn sonst nur Wein? Mallorca macht nur Wein. Mhm. Wirklich, sind wir auf Mallorca? Mhm. Hast du es mitgebracht? Mhm. Du hast einen Mitbringselwein.
Natürlich.
Ich habe so lange darauf gewartet.
Natürlich.
Nie war ich auf Spanien gekommen und schon gar nicht auf Mallorca.
Ja, nein, kannst du nicht. Keine Chance.
Gut, finde ich schön, dass wir uns zumindest in dieser Hinsicht einig sind.
Nein, nie im Leben. Die Rebsorte, von der ich hier spreche, die du nicht kennst und noch nie im Glas gehabt hast, ist Cayet. Sagt da wahrscheinlich nichts. Ne?
Cayet?
Mhm. Nein. Ist eine autochthone Rebsorte auf genau jener Insel, die ich vor nicht allzu langer Zeit, naja, mittlerweile
Februar.
Doch schon, ein bisschen Zeit besucht habe. Und jetzt braucht es einmal einen kleinen Exkurs zu dieser Insel.
Let's go,
Exkurs Nummer 1.
Da weiß ich wirklich gar nichts drüber.
Mhm. Na eben. Das mediterrane Klima auf Mallorca ist grundsätzlich ähnlich wie im Süden Frankreichs. So. Oder ein bisschen Italien halt so. Also ordnet sich da ganz schön ein. Das heißt, es gibt dort auch schon seit 1000 Jahren Weinbau. Heute verbindest du halt Mallorca eher mit Ballermann und Party und vielleicht auch eher mit Bier als guten Wein.
Richtig.
Aber der Weinbau beginnt tatsächlich irgendwann ums 15. Jahrhundert. Vor allem mit Süßwein geht es da dann so richtig los. Bis Ende des 19. Jahrhunderts ist es viel exportiert worden nach England, nach Holland, nach Deutschland. Nachdem Mallorca als Insel damals noch relativ abgeschieden war, hat das auch Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Reblaus in Europa relativ gut funktioniert. Mhm. Weil war eh keiner da, der muss das mitbringen
hätte quasi.
Und wir haben damals zur Blütezeit knapp 30.000 Hektar Wein.
Wirklich? Mhm. Auf Mallorca?
Ist, genau, auf Mallorca. Es ist ungefähr so viel, wie wir heute in Niederösterreich haben. Ne? Also so, Vergleich.
Ja schon, aber Mallorca ist ja nicht riesig.
Was eben, das ist keine riesige Insel. Du bist im Endeffekt von Palma in einer Stunde überall.
Na eben.
Um das
ich versuche mir das gerade so vorzuschauen. Mallorca ist ja so felsig, gebirgig.
Genau, also
du stopfst nur den ganzen Wein hin.
Im Westen hast du die ganzen Gebirgszüge und so. Ich komme dann noch dazu, wo der Wein tatsächlich heute ist.
Da.
Er wird noch viel breiter damals gewesen sein. Mhm. Es ist das Problem dann folgendes, dass so 20 Jahre später, also so um 1891, die Reblaus dann doch gekommen ist auf die Insel. Es hat halt dabei dort, sie haben aber quasi noch
eine
Anfrist gehabt, da ist noch besser gelaufen, natürlich,
naja,
weil sie haben das Problem nicht gehabt, super. Mhm. dann ist die Reblaus gekommen und Reblaus auf einer Insel, also Reblaus grundsätzlich kannst du eh nichts machen, auf einer Insel auch nicht. Also was sollst du tun? Genau. Kannst das komplett vergessen. Und die Flächen, auf denen damals Weinbau betrieben worden ist, sind dann natürlich alle hinüber gewesen. Mhm. Und dann großteils mit Mandelbäumen bepflanzt worden und nur ganz wenig Fläche ist für den Eigenkonsum weiter bepflanzt worden.
Ja, weil halt, was halt, ja, machst halt
auf einmal ist alles weg, klar, keine Chance. Und bevor du jetzt da versuchst, neu wieder Wein auf die Insel zu kriegen, und so, na, schwierig. Also ein bisschen Eigenbedarf, aber das war's. Zum Einordnen, um 1902 waren es dann wieder knapp 3.000 Hektar.
3.000.
Also ein Zehntel.
Ein Zehntel davon, ja.
Heute sind es noch ungefähr 2.000 Hektar.
Nur weniger?
Mhm. Ja. Warum? Naja, erstens, Mallorca, die Flächen vom, durch den Tourismus extrem teuer.
Ja, gut.
Logisch.
Ja.
Und noch ein Problem, durch den Tourismus auch jetzt nichts, wo ich wahnsinnig auf Qualität geht. Die Touristen sind gekommen, die haben irgendeinen Wein haben wollen, den haben wir einer verkauft. Uns persönlich quasi als Mallorquiner war der Wein wurscht. Mhm. Das heißt, sie haben dann eigentlich nur vom spanischen Festland Wein importiert quasi und fertig.
3 Euro Cava und geht schon.
Genau, und die Produzenten, die auf Mallorca selber was gemacht haben, die haben gewusst, okay, wir verkaufen das eh nur an die Touristen, die jetzt da irgendwie auf Urlaub da sind und fertig. Das ist dann noch viel mehr in Richtung sehr Massentourismus gegangen. Ne? Das heißt, du hast ganz viel Leute, die halt zahlen für eine Leistung und dann nichts mehr ausgeben wollen. Das heißt, du musst das günstig machen.
Das heißt also insgesamt sehr, sehr schlechte Voraussetzungen für den mallorquinischen Wein.
Extrem, ja. In die 90er Jahre ist dann der Weinbau wieder ein bisschen mehr losgegangen. Ähnlich wie beim Rotweinboom in Österreich hat man dann auch dort halt internationale Rebsorten für sich entdeckt. Mhm. Das heißt, die haben ganz viel Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah gepflanzt und es ist immer mehr touristischer geworden. Das heißt, auf der einen Seite, klar, es war ein bisschen mehr Kohle wieder da. Das heißt, ja. Sie haben wieder ein bisschen investiert. Internationale Rebsorten, ein paar neue Fässer gekauft. Haha. Aber gleichzeitig ist halt wirklich der Verkauf weiterhin nur an Touristen. Und das, was produziert worden ist, ist auf der Insel geblieben und halt einfach an die Touristen verkauft worden. Ein bisschen Eigenbedarf, das war's. Mittlerweile hat sich da einiges geändert. Es gibt 2 kontrollierte Anbaugebiete, also 2 DOs. Einerseits die DO Bini Salem. Die ist im Zentrum der Insel und die geht von Santa Maria del Camí. Das ist so nördlich von Palma quasi bis rauf nach Inca. Mhm. Also das ist im Endeffekt da diese Hauptautobahn, die da raufgeht quasi. Yes. Die 2 Dörfer, da dazwischen ein bisschen Wein. Und die 2. DO ist Pla y Llevant. Das heißt so viel wie Ebene und Küste und liegt rund um Manacor und Felanisch. Mhm. Also im Osten drüben dann quasi. Und auf Mallorca ist es natürlich nicht ganz so einfach mit kontrollierten Herkunftsbezeichnungen. Das heißt, heute ist es auch so wiederum, dass die ein oder anderen Schwierigkeiten mit den DOs haben. Für junge WinzerInnen auf der Insel verkaufen ihre Weine als Vino de la Tierra Mallorca. Mhm. Das heißt, scheißen auf die DOs, die interessiert kann, wollen nicht eingeengt sein. Ja. Jetzt kommen wir aber zurück zur Frage, woher kommt jetzt eigentlich unsere Rebsorte? Wie wir gerade gehört haben, alles internationale Rebsorten, plus es ist alles kaputt gewesen, es gibt nicht mehr viel. Wie? Ein Sommelier auf der Insel, der Juan Arboisch, sagt dazu, naja, die Leute kommen nicht und wollen bei uns internationale Sachen trinken, sondern die wollen was trinken, was von da ist. Mhm. Das heißt, es hat irgendwie so ein bisschen wieder so einen Auftrieb gegeben für autochthone Rebsorten, weil du willst ja auf der Insel was trinken von der Insel und willst nicht einfach dann wieder ein Cabernet Sauvignon oder sonst was haben. Das Interesse wäre grundsätzlich da, wenn man es richtig vermarktet.
Ja,
jetzt mittlerweile natürlich.
Ja, genau.
Das ist korrekt. Und natürlich heutzutage tust du damit sowas ein bisschen leichter als noch vor 20, 30 Jahren.
Gut.
Weil frisch, ein bisschen leichter, weil die Rebsorte halt solche Weine auch kann.
Mhm.
Auch merkt er das gleich mal.
Passt.
Und das ist halt heute viel mehr im Trend als Cabernet Sauvignon und Co. Ja, stimmt alles. Wirklich verantwortlich für einen Aufschwung von Cayet ist eigentlich eine Person, nämlich der Francesc Grimald. Der Francesc, ich habe im Vorfeld der Folge mit ihm telefoniert und er ist natürlich auch für diesen Wein hier verantwortlich. Mhm. Später dazu mehr. Ist auf Mallorca aufgewachsen. Er hat sich immer schon für Wein interessiert und seine Eltern waren Bauern, haben klassisch gemischte Landwirtschaft gehabt, so quasi mit ein bisschen Weinbau halt dazu. Sie haben es einer Genossenschaft verkauft, haben wir schon oft gehört so. Und als Kind ist der Francesc halt immer wieder in den Weingarten mitgefahren mit Mama und Papa und er hat einfach diesen Geruch geliebt, wenn die Trauben halt abpresst werden und so. Das war einfach voll seins.
Ja. Also
die Leidenschaft war schon früh da. Er hat sich dann 1988 auch dafür entschieden, in Madrid Weinbau zu studieren.
Ah.
hat dann Praktikum im Priorat gemacht, beim Oriol Castells, im Weingut Alvario Palacios, später bei Artadi im Rioja. Mhm. 1994 ist er dann zurück auf die Insel gekommen und hat das Weingut Anima Negra, ein bisschen außerhalb von Felanisch, gegründet. Mhm. Mitgegründet, sagen wir so. Und genau das Weingut ist bis heute eins, wenn nicht das bekannteste Weingut der Insel.
Ja.
Und der Francesco hat damals 1994 auf eine Rebsorte gesetzt, die eigentlich in Vergessenheit geraten ist. Cayet. Mhm. Er hat damals junge Cayet-Reben gesetzt, weil er was anders machen wollte und er eben gewusst hat, Cayet war immer da. Und auch wie er ein Kind war, hat es das halt immer gegeben, das hat er halt immer leibend gefunden und er hat halt diese positiven Kindheitserinnerungen quasi auch so ein bisschen mit der Rebsorte verbunden, mhm, und hat gesagt, okay, passt, ich glaube das nicht, dass die französischen Rebsorten einfach viel besser sind als wie das, was es bei uns immer gegeben hat, bringen wir das doch wieder zurück. Er hat das gemacht, es ist dann ein anderer Winzer vorbeigekommen, so anekdotisch quasi, und hat zu ihm gesagt, ja, wirst du schon sehen. Am Ende verkaufst du es dann doch einfach als Cabernet Sauvignon, weil sonst kauft er den Chasse keiner ab.
Nice.
5 Jahre später ist Erm und Anima Negra dann noch gesagt worden, dass sie eigentlich mit Cabernet Sauvignon arbeiten, aber Cayet draufschreiben, nur weil sie da jetzt irgendwie mit autochtone Rebsorten werben wollen. Oh. Es hat einfach keiner geglaubt, dass der Wahnsinn. Das wirklich aus dieser Rebsorte rausbringt, weil halt gefühlt keiner mehr gewusst hat, was das eigentlich kann. Ich weiß nicht, wie viel es noch gegeben hat, aber es war im Endeffekt.
Okay, aber das heißt, es war ganz kleine Fläche, die noch mal übrig war. Genau. Es hat einfach keiner gewusst, was die Rebsorten tatsächlich kann.
Genau, hat keiner gewusst, keiner hat Ahnung davon gehabt. Man hat gewusst, okay, mit Cabernet Sauvignon ist in der Zeit halt gerade viel gegangen. Und dann haben alle gesagt, ja, bitte, der verarscht uns, das ist ein Marketing-Gag. Also das war wirklich so das Sentiment einem Weingut gegenüber.
Ich meine, ich würde dazu jetzt natürlich nicht Cabernet Sauvignon sagen. Ne?
Nein, aber Moment. Ich sage, also kommt in der nächsten, im nächsten Satz quasi, die Weine damals waren nämlich auch vollkommen anders als das, was wir jetzt in Glas haben.
Ja.
Das zeigt nur ein bisschen, was Cayet kann.
Mhm.
Das kann Fett, das kann auch ordentlich Power und das war halt damals auch gefordert oder war halt damals State of the Art, sagen wir so, wollten die Leute halt haben. Das kann aber auch so.
Mhm.
Und das ist halt das Spannende dran. Ja. Also du kannst mit der Rebsorte sehr, sehr schön verschiedene Richtungen arbeiten und sie haben eben damals mit Cayet halt dichter, körperreicher, noch mehr Tannin geschaut, das rausholen und das war halt richtig ordentlich. Für auch in Blends quasi mit Merlot Syrah oder eben mit Cabernet Sauvignon selbst. Der Punkt ist, das ist auch nicht Anima Negra.
Das ist sein eigenes Ding.
Kommt jetzt gleich. Das Anima Negra war sein eigenes Ding.
Immer noch das mitgegründet?
Mit, ja, ja.
Okay,
aber
okay.
Trotzdem, er war die Person im Zentrum von, von Anima Negra.
Das heißt, er war länger auch dort.
Ja, er war sehr, sehr lange dort. Ja. Kommen wir gleich noch drauf. Der Francesco Grimaldi hat damals mit Anima Negra Weine gemacht, die ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Diese Frische, die ihm heute extrem wichtig ist und eigentlich das Wichtigste an seinen Weinen, war damals nicht so relevant. Damals ist es einfach mehr darum gegangen, dass die Weine hauptsächlich schön intensiv rote Farbe haben.
Weil war halt damals der Trend.
Genau. Ist klar. Und du hast immer schauen müssen, viel Schalenkontakt, viel Power. Und der hat gesagt, das hat aber halt mit Cayet ganz gut funktioniert, weil die Sorte trotzdem im Alkohol niedrig geblieben ist. Das heißt, das hat immer noch eine Trinkigkeit mitgegeben. Ne?
Bonus, ja.
Genau. Und deswegen ist halt beides sehr ausgegangen, weil wenn du das Vollgas extrahierst, trotzdem kriegst du nicht deine 14,5, 15 Alkohol, sondern es bleibt leicht. Ne? Und der Francesco hat halt damals dann gesagt, ja, du kannst mit Cayet so viel machen, kannst mit Cayet Blends wirklich leibende Weine machen. Anima Negra ist gefeiert worden, auf. Das Weingut ist immer größer geworden, sie waren international sehr erfolgreich, immer wieder in Blindverkostungen halt irgendwo andere Sachen, was Cabernet Sauvignon und Co. ein bisschen abgeschossen. Also in diese klassischen internationalen Cuvées waren sie halt auch sehr, sehr gut vorne und drinnen immer wieder. Sind ja zum bekanntesten Weingut in Mallorca schlechthin aufgestiegen und irgendwann hat der Francesco gesagt, okay, da ändert sich gerade irgendwie insgesamt einiges an der Herangehensweise. Mir taugt das nicht mehr so. Ich glaube, ich muss dann einmal was anderes machen.
Wirklich? Hat er nicht einfach sagen können, so, ich mache jetzt was anderes mit Anima Negra?
Nein, der Rest bei Anima Negra war, glaube ich, einfach schon sehr überzeugend. Die haben schon leibend gefunden, dass das halt gerade so gut rennt.
Okay.
Weil das, was er dann gemacht hat und er machen wollte, war halt ein völliger Stilbruch.
Ja gut, ist offensichtlich was ganz anderes.
Genau. Und das war am Höhepunkt im Endeffekt. Also da dann die restlichen Leute bei Anima Negra davon zu überzeugen, glaube ich, wäre wahrscheinlich schwierig.
Stimmt schon, wenn du mega erfolgreich bist und dann sagst, ich will eigentlich alles anders machen.
Ganz schwer, aber er hat gemerkt, hey, das ist nicht das, wo ich eigentlich hin will.
Ja.
Das ist nicht mehr das, was mir wirklich schmeckt und ich will eigentlich in eine ganz andere Richtung rennen. Und was hat er gemacht? Er hat seinen guten Freund, den Sergio Caballero, angegriffen und hat gesagt, Sergio, wir machen was anderes, bist dabei. Sergio hat gesagt, passt, was machen wir? Man muss dazu sagen, Sergio Caballero hat jetzt mit Wein nichts am Hut.
Ah ja, wundervoll.
Absolut nicht in der Szene, ist ein Künstler, Musiker. Der ist Gründer vom Electronic Music Festival Sonar in Barcelona.
Was, wirklich?
Falls du das was sagst, das ist ein Riesenfestival in der Szene, weltbekannt. Ja, ja.
Und der Francesco hat einfach gesagt, okay, passt, Kollege, wir machen.
Gar nichts mit Wein, genau. Der Sergio hat gesagt, ja geil, wenn der Francesco sagt, wir machen da ganz was anderes, finde ich leiwand. Und der Francesco sagt, es war ganz wichtig, dass er da einen Input von außerhalb der Szene gekriegt hat, weil er wollte unbedingt mit wem was machen, der nicht in dieser Bubble drin ist. Weil gefühlt war die Bubble ganz klar halt und für ihn glaube ich auch einfach dieses, die wollen alle nur in dieselbe Richtung und nur noch mehr das fette Zeug weitermachen. Das hat ihm einfach überhaupt nicht
gedacht. Ja, voll, kann man das gut vorstellen, dass du sagst, voll. Du weißt, wenn du außer willst, vielleicht Input genau. Von irgendwo anders.
Ja, und der,
unvoreingenommen.
Ich glaub, Sergio Caballero war halt einfach ein guter Freund und die haben sich halt einfach gut verstanden. Und ja, das war halt, glaube ich, einfach so eine Anlaufstelle, der gesagt hat, geh, komm her, machen wir schon was, überhaupt kein Thema. Und so haben sie dann 2006, also wir sind im Jahr 2006, um das aufzuklären, bis du T war er bei Anima Negra und 94 hat das gegründet. Das heißt, du siehst, das war schon einige Zeit.
Ja, ja.
Hat sich das schon komplett aufgebaut und dann am Höhepunkt gesagt so, ciao, ich mache was Eigenes. Und so haben sie dann 2006 das Weingut Quattro Kilos gegründet. Oder 4 Kilos, wie es weltweit quasi auch genannt wird. Weil man schreibt es mit einem Vierer und dann Kilos.
Ja, gut.
Und die Leute checken nicht, dass das halt Spanisch ist.
Ist, ja.
Und der Francesco hat gesagt, ja, ihm ist das wurscht, wie es die Leute aussprechen. Er hat sich mittlerweile daran gewöhnt, weil sie exportieren logischerweise doch einiges. Und das heißt, meistens wird er halt dann vorgestellt als der Gründer von 4 Kilos quasi. Quattro Kilos, richtigerweise. Mhm. Sie haben das einfach am anderen Ende von Felanisch gemacht. Mhm. Felanisch ist jetzt nicht riesig groß, das ist halt ein Ort auf Mallorca.
Nice.
Und auf der anderen Seite war Anima Negra. Und es ist nicht so, dass er da irgendwie im Bruch gegangen ist oder sonst was. Die verstehen sich weiterhin. Mhm. Kein böses Blut, all gut. Nur er hat einfach gesagt, hey, das ist nicht mehr für mich. Ich mache was Eigenes, ich will in eine andere Richtung rennen. Und das funktioniert so mit dem Gebilde nicht.
Ist ja auch sehr legitim, ne?
Genau.
Wo er seine Rebflächen herkriegt, ist meine Frage.
Sie haben mit 1 Hektar Weingarten gestartet, also mini klar. Mhm. Und auf dem Hektar Weingarten ist ein bisschen Cailliet gestanden, ein bisschen Cabernet Sauvignon. Mhm. Und sie haben den ersten Wein gemacht, der genauso heißt wie das Weingut, Quattro Kilos. Und Quattro Kilos deswegen, weil Kilo ist ein altes spanisches Slangwort für Million.
Mhm.
Und Quattro, 4, 4 Millionen Pesetas haben sie gebraucht als Startkapital. Das haben sie zusammengelegt, das sind heute ungefähr 25.000 Euro.
Mhm.
Also jetzt nicht wahnsinnig viel Geld, wenn du ein neues Weingut startest.
Super.
Und sie haben gesagt, passt, Quattro Kilos, das passt perfekt, das ist der Name von unserem Weingut. Geile Geschichte, oder? Und sie haben den ersten Quattro Kilos Wein gemacht, damals übrigens 85% Cabernet Sauvignon, 15% Cayet.
Mhm.
In der Garage von einem Freund, weil sie haben halt nichts gehabt.
Ja.
Zu 50% in einem alten 225 Liter Barrique-Fass.
Mhm.
Das haben sie da gehabt. Und die anderen 50% waren in einem Stahltank. Wobei, Stahltank ist, das ist ein bisschen ein Stretch, muss ich sagen.
Ah ja.
Weil, das darfst du jetzt nicht vorstellen wie ein Stahltank, es war ein alter Milchkühlschrank.
Was?
Ja. Der Francesco sagt, naja, Edelstahl ist Edelstahl, wir haben halt kein Geld gehabt. Wir haben gerade alles investiert in das neue Weingut, überhaupt, dass wir auffahren können und dass wir den Hektar Weingarten kriegen. Was willst du?
Das finde ich super.
Ja, ich hab diese Anekdote online irgendwo gelesen und habe dann natürlich nachfragen müssen, ob das wirklich so war.
Naja,
und
er hat gesagt,
ja, das war schon so, das stimmt. Ich meine, wir haben halt nichts gehabt, was immer tun. Sie haben von Anfang an am Weingut biologisch gearbeitet, sind auch zertifiziert biologisch-organisch seit Beginn. Ich habe auch so ein bisschen gefragt, okay, warum, wie geht es in die Richtung dann biodynamisch weiter oder wie ist das? Und er hat gesagt, nein, für ihn war es immer klar, ganz intensiv mit dem Thema Mikroklima, Mikroorganismen im Weingarten zu arbeiten.
Mhm.
Ganz viele unterschiedliche Pflanzen im Weingarten, ist alles sehr, sehr divers, da ist alles begrünt, es wächst überall kreuz und quer, blühen ganz viele Blumen dazwischen, kann ich dann auch ein paar Fotos noch reinschmeißen. Ich war natürlich vor Ort, leider hat der Francesco selber keine Zeit gehabt und weil sie waren gerade am Füllen und haben gerade voll in Stress gehabt.
Ja gut, stressig, klar.
Und deswegen habe ich dann nur ein paar Fotos von außen gemacht und habe dann später mal einen Termin ausmachen können, mit ihm telefoniert.
Mhm.
Und er hat gesagt, eben das mit biologisch, das war klar, das ist ihm ganz wichtig. Er nutzt also ein bisschen biodynamische Ideen, aber er hat gesagt, quote unquote, er geht auch nicht in die Kirchen, deswegen macht er mit dem ganzen anderen biodynamischen Zeug auch nicht mit.
Also nicht so wie letzte Woche, wo wir Pierre Frick gehabt haben, der,
nein, das sind schon,
wenn es eine biodynamische Kirche gäbe, er hineingehen würde.
Genau, er würde sie wahrscheinlich leiten.
Möglicherweise.
Ja. Nein, Francesc ist da ganz anders. Also das ist überhaupt nicht sein Thema, weil er sagt da, das ganze Biodynamische, das ändert nicht nur Wein und Weingarten, sondern auch den Menschen dahinter. Mhm. Und er hat gesagt, das ist einfach nicht seins.
Okay.
Fair point. Mhm. Dann kommen wir gleich zum Wein. Quattro Kilos ist heute noch immer der Signature-Wein, hat aber mit dem zu Beginn 2006 eigentlich nicht mehr so viel zu tun.
Yep.
Bis 2014 ist der Cayet-Anteil immer weiter gestiegen.
Mhm.
Seit damals ist dann wirklich 100% Cayet.
Okay.
Also da ist gar nichts mehr anders drinnen. Davor war eben Cabernet Sauvignon mit in der Blend. Dann war eine Zeit lang auch noch ein kleiner Anteil Syrah drin. Manto Negro, andere mallorquinische Rebsorten, war auch noch mal kurz mit dabei. Mittlerweile gibt es eine größere Range an Weinen. Es gibt nicht mehr nur den einen, Gott sei Dank. Unter anderem zum Beispiel auch den Motor Cayet. Das ist auch ultra geil. Das ist quasi der kleine Bruder, der Motor.
Mhm.
Einfach super easy Rotwein. Der ist noch mal viel mehr auf easy drinking und einfach nur Spaß. Muss ich auch noch mal ein bisschen Lanze brechen, weil es einfach ultra leibend ist. Das ist halt nur Gaude. Und dann arbeiten sie halt auch noch mit Manto Negro eben, ein bisschen was Syrah haben sie auch noch stehen, Prensal Blanc, weitere autochthone Rebsorten haben sie auch noch. Also sie arbeiten ganz viel eben mit diesem historischen Rebmaterial, was es eigentlich immer auf der Insel gegeben hat. Das ist ja mal ganz wichtig, also diese Traditionen wieder aufleben lassen. Und generell sind die Weingärten, die sie haben, auch relativ alt. Also bis zu 60, 70 Jahre alt, weil der Francesco natürlich alle alten Anlagen zusammenkauft.
Ist klar.
So hart, dass er mittlerweile, also zusammenkauft oder pachtet, je nachdem, was halt möglich ist, aber so hart, dass er mittlerweile fast 40 Hektar bewirtschaftet.
Boah, 40?
Mhm.
Immer noch, du sagst jetzt 10.
Wie zur Hölle, ja. Nein, das ist schon gescheit und die hackeln
seit da ordentlich ein. Seit
2006, ja. Also, das ist gescheit in
der. Ja, ja.
Auf das kommen wir gleich noch. Er hat mir auch erzählt, dass er ähnlich wie bei Marcel Deiss, den er selbst auch namentlich genannt hat, das ist eine Überleitung zu Folge 83, ganz viel Koplantation gegeben hat, also ganz viel ursprünglich gemischter Satz, wirklich kreuz und quer, einfach alles Mögliche. Und das macht auch heute noch. Also auch wenn er heute noch Weingärten aussetzt, quasi, wenn sie irgendwas neu machen, neu anlegen, dann wird alles kreuz und quer gepflanzt, also alle autochthonen Rebsorten zusammengeschmissen, was es halt so gibt.
Mhm.
Und wirklich als gemischter Satz. Also das ist so.
Aber ausgebaut wird es dann nicht als gemischter Satz?
Oder teils, bei den neuen Sachen? Teils. Ah, okay. Also das kommt ganz auf die Sachen, aber im Normalfall wird es dann schon Rebsorten rein wieder ausgebaut in die einzelnen Sachen.
Teils wird's das
dann
ist ordentlich hocken.
Zusammengebaut, ja voll. Also ich weiß auch nicht, wie viel jetzt
wie viel Komplantation
genau, wie viel es wirklich ist, wie viele Weingärten jetzt wirklich so aufgebaut sind oder ob das
bei nur 40 Hektar hast du sicher genug Platz für beide Variationen.
Korrekt, und die Frage ist halt, seit wann machen sie das jetzt dann wirklich so intensiv, das habe ich jetzt auch nicht mehr nachgefragt.
Ja.
Im Glas haben wir jedenfalls den Quattro Kilos 2021.
Mhm.
Die Trauben kommen von den ältesten Weingärten, da werden die einzelnen Parzellen einzeln ausgebaut quasi.
Mhm.
Er sagt, jede auf ihre Bedürfnisse halt. Und 2021 war insgesamt für Mallorca ein ganz großer Jahrgang. Der Francesc sagt, es hat zwischen Dezember und März viel geregnet. Entsprechend waren die Böden gut mit Wasser ausgestattet. Das war grundsätzlich mal gut. Wir sind auf Terra Rossa, auf der roten Erden, also Kalkstein, Rotlehm heißt das insgesamt. Ja, ein bisschen kompliziert, aber passt. Ist insgesamt sehr karg und humusarm, trotzdem kann es aber halbwegs gut Wasser speichern. Und es hat halt dann dazwischen so ein bisschen Eiseneinschlüsse.
Mhm.
Und beim Cayet sagt, da musst du halt aufpassen, weil wenn der rein auf einem Lehmboden steht, dann produziert der extrem viel. Weil er liebt Wasser.
Okay,
und
das heißt, du
musst, genau, das sauft sich komplett an, musst voll aufpassen, weil dann kannst du die Qualität natürlich schmeißen.
Mhm.
Entsprechend braucht der Cayet aus seiner Sicht immer Terra Rossa, ohne das kannst du das vergessen, das war früher auch auf der Föller, dass da halt dann einfach nur irgendwas rausgekommen ist, weil der einfach viel zu viel Wasser
aufgenommen hat. Er muss ein bisschen hungern, dann geht es
Er muss hungern, er braucht auch aus Francesc seiner Sicht die Konkurrenz im Weingarten.
Mhm.
Und 21 hat dann relativ viel Hitze gehabt.
Mhm.
Kein Frost, kein Mehltau, soweit so gut.
Mhm.
Im Juni hat es dann nochmal geregnet und im Sommer war es dann wirklich sehr heiß. Da war es kurz nochmal so ein bisschen Trockenstress gefährdet. Aber kurz vor der Lese im September hat es einen Namen gekriegt, dann nochmal Sonne rausgekommen, das heißt alles trocken, super.
Nice.
Kalte Nächte und das war optimal.
Mhm.
Also er sagt 21 optimal. Wie gesagt, die einzelnen Parzellen werden einzeln ausgebaut. Bei ein paar Parzellen spielt der Francesc mit Maceration Carbonique. Mhm. Das bringt das ein bisschen Frische rein. Ein paar gehen dann im Holzbottich. Nach rund 25 Tagen wird abpresst das ganze Ding. Mhm. Und kommt dann für 14 Monate in französisches Holz. Ein paar 500er, ein paar 600er, ein paar 3000er. Also schon einiges an Menge auch da.
Aber eher altes Holz noch. Also
ein bisschen so neues Holz tatsächlich dabei. Wirklich, mhm. Aber gespürt man kaum. Ja, voll. Also du gespürst Holz, aber schreit nicht nach neuen Holz. Ein bisschen gewaffelt. Und dann kommt es auf die Flaschen, kriegt dann ein Jahr Flaschenreife, bevor es am Markt kommt. Mhm. Minimum.
Das heißt, den hast du jetzt wirklich gerade erst kaufen
können? Den habe ich gerade erst gekriegt. Das ist auch ein bisschen das Thema, warum die Folge so lange gedauert hat. Weil ich habe ihn bei Lobenbergs, wo man kriegt, schon vorbestellt gehabt. Okay. Und dann hat sich das alles noch ein bisschen verschoben, weil die halt auch die Weine nicht gekriegt haben, weil die halt beschlossen haben, naja, braucht schon ein bisschen was. Ja, ja. Klassiker. Mhm. Und immer wieder die Folge ein bisschen nach hinten schieben müssen. Jetzt habe ich ihn endlich gekriegt. Kostet bei Lobenbergs, da gibt es ein relativ breites Sortiment von Quattro Kilos, kostet 37 Euro. Mhm. Und gibt es in Österreich dann auch noch bei Wagners. Da findest du aktuell aber nur in 2019er vom Signature-Wein quasi. Yep. Und bei Lobenbergs kriegst du eben ein Motor, da kriegst du alle möglichen Variationen quasi, genau. Motor eben richtig leibend, aber der kostet 16 Euro.
Er wird gerade fahren. Das ist
halt Preis-Leistung dann nochmal geiler.
Ja. Klingt nach guten Juice.
Richtig guter Spaß. Jetzt darfst du mal bewerten und dann erzähl ich dir noch ein bisschen Späße über Mallorca.
Sehr gern Späße über Mallorca, auf das freue ich mich jetzt schon. Ja, schlagt natürlich weintechnisch jetzt wieder in meine klassische Kerbe an. Nicht einmal easy drinking, wie ich vorher gerade gesagt habe, aber trotzdem nichts Schweres, super, super, super gut trinkbar. Ja. Also gerne mehr Gläser als nur eins.
Voll.
Und insgesamt dann aber trotzdem spannend genug. Also da ist genug da, dass ich sagen kann, okay, passt, das ist interessant zu trinken und nicht einfach nur okay, passt.
Nein, das ist nicht eine Aussage, sondern das bleibt schon da im Hirn. Ja. Und ich finde es halt faszinierend, wie das aus Mallorca kommen kann. Also wie.
War ich nie drauf gekommen. Nein. Ich meine, ich war generell nicht auf Mallorca gekommen, weil halt Mallorca in meinem Hirn nicht existiert als Weinbauregion. Obwohl, ich meine, 2000 Hektar ist halt wirklich wenig.
Ja, aber das ist nicht viel.
Also ich war nie drauf gekommen, super, super cool. Ich hätte das von mir aus nach Nordspanien hätte ich dann.
Ja, genau.
Das war noch irgendwie so.
Da kommst du irgendwo gewesen hin, wenn du mal sagst, okay, gut, wir sind nicht in Österreich.
Wir sind nicht wo es kühl ist.
Ja, genau, weil du könntest das schon irgendwie da vorstellen, dass das halt so in einer ein bisschen wärmeren Region in Österreich ist, ja.
Absolut. Mhm. Definitiv. Ich habe überlegt, ob ich es irgendwie nach Österreich schmeißen kann.
Ja, voll. Ne? Also wenn du sagst, ja, Thermenregion St. Laurent, von mir aus ein bisschen ein wärmeres Jahr oder Burgenland.
Ich war tatsächlich auf Burgenland St. Laurent gegangen, aber ja, das hätte ich mir gut vorstellen können. Ja, taugt mir. Was gehen wir um den Punkte technisch? Na, ist schon gut. Gefällt mir schon. Irgendwo bei einer 9,3, 9,4. Voll. Super cooles Ding. Passt.
Bin auch bei so einer 9,4. Ist einfach geil zum Trinken. Leibendes Ding. Es ist nicht das, was mich ultra vom Hocker haut jetzt, sondern das ist halt einfach richtig, richtig schön und geil, wie das auf Malle passieren kann.
Ja, absolut.
Und das geht halt dann von der Range her quasi eben zum Motor quasi als Einstiegskajett runter. Dann gibt es noch eine Sondervariation, die nochmal ein bisschen dichter ist.
Okay.
Wo dann wirklich nochmal oben steht, Francesc, also Grimald Caballero heißt dann quasi der Wein auch, also für die Namen von ihm und vom Sergio. Und das ist dann so, kommt in der Holzkiste und was weiß ich, da
fancy.
Da spielen sie auf ein bisschen fancy dann an. Also ich finde es ganz witzig, weil halt so auf der einen Seite dieser Garagenweingut-Charakter quasi und diese
Motor
Story
versus.
Ja. Dann wieder diese 40 Hektar, also es ist halt schon irgendwie so, sie wollen da schon auch was draus machen. Es ist nicht nur so eine kleine Liebhaberei, sondern das ist schon ein gescheites Projekt.
Gut, es ist halt auch marketingtechnisch absolut nicht vollkommen schlecht, wenn du halt auf, hey, wir sind, ich meine, so jung sind aus nicht.
Nein, nein.
Aber wir sind cool, wir sind nicht so riesig.
Die zwei Burschen sind gar nicht mehr so jung. Nein. Aber sie sind halt einfach leibend drauf und das Marketing-Thema, das deckt halt der Sergio Caballero auch super ab.
Ja, das klingt auch so, als ob das durchdacht wäre.
Die Aufteilung, genau, das ist auch die Aufteilung. Also der Francesc ist der Chef vom Weingut. Das ist sein Weingut.
Macht ja auch Sinn.
Sergio ist komplett Marketing, der redet natürlich beim Wein mit, aber er lebt in Barcelona, das heißt, er ist nicht immer da.
Ja.
Und der kümmert sich halt um das ganze Design-Thema und da machen sie auch ganz, ganz viel. Das ist super lustig. Der Quattro Kilos kriegt jedes Jahr ein neues Etikett.
Oh.
Das ist immer der Sergio selber designt.
Wirklich?
Und dann, ja, ich zeig dir das gleich.
Sag mal,
ihr kriegt das dann in den in den Stories und auf der Webseite zu sehen. Und da ist immer irgendwas anderes drauf, was einem halt gerade taugt.
In dem Fall haben wir ein Foto von einem Igel.
Genau.
Aber nur von so einem Teil von einem Hirn von einem Igel.
Genau, im Endeffekt sind es einfach nur die Stacheln von einem Igel.
Und so ein bisschen die Augenbrauen.
Genau. Weil es einem halt gerade taugt hat. Und da kann, also da kann alles Mögliche drauf sein. Da kann irgendein Gemälde drauf sein, da kann irgendein Foto drauf sein, da kann nur eine Zeichnung drauf sein, es ist vollkommen wurscht. Jedes Jahr komplett anders, gleicht sie nie und ist halt so ein bisschen halt der Schmäh, dass das natürlich spannend ist, auch zum Sammeln, wenn du wissen willst, wie das jedes Jahr ausschaut und so.
Ja, sicher.
Also, und dadurch, dass der Sergio halt aus dem ganzen Musikthema kommt, machen es natürlich ganz viel ganz, ganz verrückte Musikkollaborationen. Also, wenn du ein bisschen verstört werden willst, schau einfach auf einer Website und schau da auf. Also, es gibt zum Beispiel ein Video, da hat es auch ein Jahr Quattro Kilos gegeben, den Wein, wo vorne am Etikett quasi ein Typ auf einem Traktor drauf war.
Okay.
Dann gibt es ein Musikvideo dazu, wo der Typ irgendwo in Malle mit dem Traktor auf einem Feld einfach nur im Gras fährt die ganze Zeit.
Ach, schön.
That's all. Also, es ist wirklich richtig, richtig crazy. Und ja, das ist halt so dieses ganze Marketing-Team-Ding, was da natürlich noch einfließt durch den Partner. Sie exportieren auch Vollgas. Kann man sich auch sehr gut vorstellen, wohin das geht. Ne? Bleibt natürlich 50% einmal in Spanien.
Mhm.
50% Export für Nordeuropa. Ja. Eklar. Amerika geht gut. Japan, Deutschland, Österreich auch. Schweiz auch. Also die drei Märkte sind für sie auch sehr, sehr wichtig.
Mhm.
Und der Francesc ist halt irgendwie das genaue Gegenteil zum Sergio, weil er mich interessiert halt das Marketing-Thema dann gar nicht. Er hat gesagt, ja, er hat nicht einmal ein Smartphone, WhatsApp braucht er auch nicht. Er hat irgendein Handy, das reicht halt zum Telefonieren. Entsprechend war es auch nicht ganz so einfach, dass ich ihn dann wirklich erreicht habe.
Ich kann mir das schon unbedingt vorstellen, dass das so easy war. Ja.
Und er ist ein riesiger Fan österreichischer Weine.
Wirklich?
Ja, er hat gesagt, er war schon sehr oft bei Kolleginnen da. Unter anderem hat er so jetzt Top of Mind, weil ich ihn natürlich auch gefragt habe, was taugt dann. Er hat gesagt, Nikolaihof findet er super geil.
Nikolaihof.
Heinrich hat er dann gleich mal rausgehauen und ja, den Roland Felig von Moritz.
Das ist eine so lustige Kombination.
Das ist eine urgeile Kombination.
Hast du ihm gesagt, haben wir alle schon gehabt, danke.
Ja, ja, habe ich auch gesagt, ja, finden wir natürlich auch alles leibend. Und er hat gesagt, ja, das sind jetzt so die drei, die haben so spontan jetzt mal einfallen. Er kennt da jetzt hunderte aufzählen gefüllt, aber das ist jetzt, was in seinem Hirn gerade ist.
Aber er ist so Riesenfan. Eine witzige Kombi. Hm?
Er ist ein Riesenfan, ich habe ihm natürlich auch gesagt, ja, wenn er mal da ist, soll er sich melden.
Ja, unbedingt.
Und er hat gesagt, ja, wenn wir das nächste Mal auf Mallorca sind, dann sollen wir ihm unbedingt anrufen, weil, kein Spaß, er hat das wirklich gesagt, mein Haus ist your Haus.
Okay,
also er hat wirklich eins zu eins auf Englisch übersetzt, die spanische Redewendung, mi casa es su casa, einfach eins zu eins rausgekommen. Und sein Englisch war insgesamt auch, ja, halt, irgendwie sind wir schon zusammengekommen, er hat sich immer wieder dafür entschuldigt, dass er nicht so gut Englisch kann. Ich habe gesagt, ja, so gut ist mein Englisch jetzt auch, das kriegen wir schon irgendwie, passt schon. Und da haben wir irgendwie halt so zusammengefunden. Es war auf jeden Fall super lustig. Und ja, das war meine kleine Urlaubsfolge nachgereicht über den Francesco Malt und das Weingut Quattro Kilos.
Wundervoll. Ja, sehr, sehr cool. Passt, wir besuchen den Francesco auf jeden Fall.
Ja, voll. So schön. Schöne Insel.
Sicher. Y vamos a hablar un poquito de español, así, ¿no?
Ah, muy bien.
Muy bien. Na, super coole Geschichte. Ich finde es super, dass du was mitgenommen hast aus Mallorca, einfach weil ich Mallorca überhaupt nicht am Schirm gehabt habe, so weinbautechnisch.
Ja, nicht.
Überhaupt nicht.
Da muss ich nochmal kurz einhaken, weil ich muss mich nochmal bedanken an dieser Stelle, weil ich habe das Weingut selber am Schirm gehabt, weil ich halt, wenn ich da schon hinfahre, wollte ich natürlich wissen, okay, gibt es da was spannend sein kann. Habe ich am Schirm gehabt und dann ist das in der Planung nicht so richtig ausgegangen, dass ich da hinkomme und dann habe ich es eigentlich schon wieder mehr oder weniger halt einmal vergessen gehabt und habe mir gedacht, ja, vielleicht schaue ich es mir dann an, schaue, ob ich irgendwie da einen Kontakt hinkriege und fertig. Dann hat mir aber, während ich auf Mallorca war, der liebe Matthias Rauscher von Rauschnittweine geschrieben, hey, du musst unbedingt zu Quattro Kilos, weil es ist Leihwand.
Super.
Dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn ich dann einmal quasi einen qualifizierten Input kriege, dass ich das machen soll, dann muss ich das vielleicht doch noch irgendwie unterkriegen. Dann ist es irgendwie ausgegangen und dann war es natürlich so, dass ich keine Zeit gehabt habe. Es war natürlich ein bisschen bitter. Aber ihr kriegt die Fotos, ihr kriegt ein bisschen den alten Schafbauernhof, wo sie drinnen quasi eine Winery haben. Also es schaut dann von außen wieder doch aus wie das komplette Hipster-Weingut quasi und alt irgendwas, random Startup-Vibes. Aber es sind halt trotzdem 40 Hektar.
Es ist schon lustig, diese
Kombination. Es ist total lustig,
ja. Ja, ich würde mir das gerne mal vor Ort anschauen. Ich glaube, das ist eine gute Idee.
Machen wir das.
Wunderbar.
Reiseziel gebucht.
Reiseziel gebucht. Wundervoll. Ja, dann vielen Dank, lieber Michi, für diese Folge und euch danke fürs Zuhören. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@wein-für-wein.at oder michael@wein-für-wein.at. Achtung, die Weintipps und Winzerinnenvorschläge bitte nicht an beide gleichzeitig senden, ansonsten ist es ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns sehr über Bewertungen dort. Mittlerweile geht es ja wunderbar. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Webseite weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen, Fotos und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.